Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste.
Wie es war am Anfang, so jetzt und alle Zeit.
Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich. Unbeflecktes Herz Marie, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Also möchte ich jetzt ein bisschen weiterfahren mit diesem grandiosen Thema. Eben Fatima, was aus Fatima geworden ist. Also zuerst einmal dieses Beispiel von Portugal. Das hilft sehr, diese Umwandlung in kürzester Zeit eines ganzen Landes, um uns verständlich zu machen, was die Mutter Gottes eigentlich will, wenn sie von der Weihe Russlands spricht an ihrem unbefleckten Herzen. Denn hier, Portugal war in einer solchen katastrophalen Situation, in welcher praktisch alle Länder der Welt sind. Und es braucht nicht viel. Es braucht eine Intervention der Mutter Gottes, einfach so, ganz, ganz, ganz bescheiden. Und in kürzester Zeit wird alles zum Besten gewendet. Natürlich immer wieder dasselbe Prinzip, solange die Menschen eben mitmachen. Solange die Menschen sich bereit erklären, eben auf die Wünsche der Mutter Gottes zu antworten. Und das werden wir gleich sehen, was geschieht, wenn sie das nicht tun. Aber wir müssen noch weiterfahren, denn wir haben leider eben nur zwei kleine Punkte dieses Siegeszuges unserer lieben Frau von Fatima betrachtet. Der erste war eben Portugal, der Schauplatz unserer lieben Frau und der Fatima-Papst, wenigstens in der ersten Hälfte seines Pontifikats 1942 bis 1952, wo alles bei ihm, wenn ich so sagen kann, ein Wunder der Katholizität ist, ein Wunder des Ausdrucks, der Beschreibung und der Kraft unserer heiligen katholischen Kirche und der Wahrheit, die Jesus Christus uns offenbart hat. Die Kraft, die getragen wird in über jedem Augenblick von der Mutter Gottes. Der Papst, der die Liturgie bestimmt und die schönsten, tiefsten Dinge über die heilige Liturgie sagt, Mediator Dei, und wegweisend ist, um die heilige Liturgie bestens zu verstehen. Der Papst, der uns Licht bringt über das Geheimnis der Heiligen Kirche, Mystici Corporis, und das eben ganz eingebettet in das Wunder Mariens, des unbefleckten Herzens übrigens. Der Papst, der eben gegen den Modernismus kämpft, in der Kraft der Mutter Gottes. Im Augenblick, wo der Neomodernismus seine Schlacht anfängt, da wird die Mutter Gottes eben das letzte große Dogma verkündet und so weiter, wie ich es Ihnen gesagt habe. Dann, wir wollen jetzt ein bisschen durch die Welt gehen, denn die Mutter Gottes hat nicht nur Portugal durchziehen wollen, sie wollte mit Sicherheit Pilgerin werden. Es gibt die zwei Bewegungen, die Pilger ziehen zur Mutter der Gnade hin, wir ziehen zur Mutter der Gnade, zu ihrem heiligen Bild, wie wir so schön singen, wir ziehen zur Mutter der Gnade, wir besuchen die Wallfahrtsstätten, dort wo sie erschienen ist oder dort wo sie auf besondere Weise wirkt, durch ihr heiliges Bild. Und jetzt gibt es plötzlich die Umkehrung, die es bisher übrigens noch nie irgendwo gegeben hat. Die Mutter Gottes wird zur Pilgerin und durch ihre Statue kommt sie von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und wirklich von Land zu Land. 1907 überschreitet sie die Grenzen von Portugal und beginnt ihren Siegeszug in Spanien. Spanien, das könnte man sagen, wie die ganzen spanischen Spezialisten von Fatima uns erklären, Don Alonso, Pater da Fonseca, die haben gesagt, so etwas hat es in Spanien nie gegeben, seit eben Spanien christlich ist. Das heißt, von den ersten Zeiten. Man könnte gar nicht sich vorstellen, wie dieses Land, das jetzt eben noch zersetzt durch den Bürgerkrieg, wo natürlich das katholische Spanien den Krieg gewonnen hat, könnte man sich aber nicht vorstellen, dass plötzlich alle Spanier fromm geworden sind und alle spanischen Väter und Herren sind jetzt zu frommen, wenn ich so sagen, Ministranten geworden. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Im Gegenteil, Insbesondere, das ist ja immer so in Spanien, besonders in den Zentren, die, den Großstädten und dort, wo, der, wo es viel Industrie gibt, ist es in der Regel immer eine ganz schwierige Sache für den Glauben. Und viele Leute praktizieren nicht. Und so war es auch in Spanien. Und aus diesem Grunde könnte man sich gar nicht vorstellen, die der Besuch der Mutter Gottes, wie der Pater Don Alonso sagt, die enthusiastischen Empfänge, ein Monat, während die ganzen kirchlichen, weltlichen Autoritäten umgeben von einer unzählbaren Menge von Gläubigen ihre kindliche Huldigung der Liebe und Verehrung unserer lieben Frau von Fatima gegeben haben. Beichten, Kommunionen, Prozessionen, Rosenkränze, Stunden der Anbetung, Weihen an das unbefleckte Herz folgten nacheinander ununterbrochen während einen ganzen Monat in diesen verschiedenen Stellen. Die Gnaden von wunderbaren Heilungen vervielfachten sich erstaunlich. Es ist sehr, sehr wichtig. Der Abschluss dieser ersten großen Pilgerreise von Fatima war in Madrid, wo die Arbeiter der Außenbezirke der Stadt, dort wo eben der Glaube besonders schwach war, der Mutter Gottes einen triumphierenden Empfang bereiteten. Und einige Tage später ist ganz Spanien angeführt von General Franco in seiner Familie der Mutter Gottes zu Füßen gelegen und hat ihr Spanien geweiht. Und dann findet man noch einmal das zweite, ein Jahr später, wo die Mutter Gottes 1,5 Millionen Gläubige vorfahren, wieder bei Madrid. Es hat nie eine solche Versammlung gegeben in der Geschichte überhaupt. Später dann schon mit den neuen Mitteln, aber 1948 hat es das noch nicht gegeben. Und dann sagt der Bischof von Madrid in seinem Dankesbrief, das will ich Ihnen vorlesen, sobald Maria, die Unbefleckte, das unbefleckte Herz meiner Diözese betreten hatte, hörte sie nicht auf, Seelen zu erobern, sammelte täglich Hunderttausende von Gläubigen und viele Ungläubige. Alle knieten sich vor der Statue nieder, jubelten ihr zu, weinten, beteten, sangen fromme Lieder. Nie zuvor wurde so etwas in Madrid gesehen. Im ganzen Land sprechen die Leute nur von unserer lieben Frau von Fatima, wollen wissen, was sie gesagt hat, möchten ihre Erscheinungen, ihre Wunder und alles, was sie getan hat bisher seit ihrer Erscheinung in Fatima, möchten eben das zur Kenntnis nehmen. 9 Tage hat er erlebt, die im Vergleich zu den 25 Jahre Bischofsamt sind gleichsam nichts dagegen. So hat er es gesagt. Das ist sehr interessant. Während der gesamten Zeit verließen die Priester die Beichtstühle nie. Die Pfarrer in den Vorstädten erzählten mir, dass über 40% die beichten wollten, der Leute seit 15, 20 bis 30 Jahren nicht mehr gebeichtet haben. Sehen Sie. Und auch dort in Spanien wieder das Wunder der Tauben. Dieser Triumphzug der Mutter Gottes hört nicht auf. Und 1953 wurde das berühmte Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Spanien unterzeichnet. Was dieses ist das einzige Konkordat in der ganzen Geschichte seit der Französischen Revolution, das in jedem Punkt ideal ist. Wo die katholische Kirche, wo das Katholische, wo der Heiland Jesus Christus als König in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens offiziell durch das Konkordat anerkannt wird. Das ist General Franco. Und 1954 hat General Franco als Chef der Nation seine ganze Nation in einer wunderbaren Weise an das unbefleckte Herz geweiht. Das ist eines der schönsten Weihen von einem Präsidenten, das hat nicht mal Salazar so gemacht wie General Franco, ganz dem unbefleckten Herzen vertraut und sein Volk, sein Land eben dem unbefleckten Herzen weiht. Jetzt gehen wir nach Frankreich. Nach Frankreich. Da finden wir uns mitten im Zweiten Weltkrieg 1943. Frankreich ist sehr zersetzt von der Freimaurerei. Frankreich ist ein geistlicher Kriegsschauplatz, eben schon vor der Französischen Revolution, besonders seit der Französischen Revolution. Die ganzen Todfeinde der Kirche haben in Frankreich ihr Heim gefunden. Die ganzen Modernisten, die ersten Modernisten, es kommt alles von Frankreich. 19. Jahrhundert, die Liberalkatholiken, das ist die Mitte des 19. Jahrhunderts, dann kommt Félicité de Lamennais, dann kommt der Sillon, eine Zeitschrift, die eben diesen ganzen Modernismus verbreitet. Das ist also alles Frankreich. Dann, wenn der Neomodernismus kommt, die Spitzen des Neomodernismus, die sind alle meistens in Frankreich. Die sitzen da. Der Pierre Teilhard de Chardin, Henri de Lubac, Yves Congar, das sind nur einige von diesen großen Namen dieser Herren. Und Deshalb ist Frankreich durchgeschüttet, aber es gibt auch diese ganze traditionelle Kraft, die Ultramontes, das heißt diejenigen, die eben ganz fest sich an Rom hängen und ganz fest die Tradition wieder verteidigen. Frankreich ist immer, nicht wahr, das berühmte Land, wo sich die Köpfe einander schlagen, das sind halt die Rationalisten, die denken halt so viel, bis es so raucht, bis es halt an der Vulkan auf diese Art und Weise eben geschieht. Bei den Deutschen ist es eher im Magen, nicht? Bei den Franzosen ist es im Kopf und bei den Italienern il corde, im Herzen, nicht? So, gut. Wie auch gesagt, 1943 sind wir in Frankreich und jetzt weihen die französischen Bischöfe die Diözesen ihrem unbefleckten Herz Mariens. Und diese Weihe war der Grund für die große Rückkehr, le grand retour, so hat es geheißen. Es ist sehr interessant, ich habe noch einmal vor ihrem Tod mit der ehemaligen ersten Generaloberin unserer lieben Schwester von Anjou sprechen können, Mère Anne-Marie Simoulin. Und die hat mir noch gesagt, als ich ein kleines Kind war, habe ich da mitgemacht. Das hat mir eine ganz große Liebe zur Mutter Gottes gegeben, vielleicht sogar die Berufung. Das ist sehr interessant, dass es bis in die Tradition hineinreicht. Das heißt, die Wonder Madonna, also unsere liebe Frau, wird wieder Pilgerin. Sie besuchte in 5 Jahren mehr als 16.000 Pfarreien Frankreichs. Und diese neue Art der Marianischen Mission ist ganz konzentriert auf die Weihe dieses Ortes oder dieser Institution, dem unbefleckten Herzen Mariens. Das heißt, die Organisation, es war alles gut organisiert, während des Tages lange Fußmärsche von einer Pfarrei zur nächsten, riesige Prozessionen während aller Jahreszeiten, Sommer und Winter, Sonne, Frost, Schnee, hat nichts gemacht. Die Nächte, abends und Nächte, weil die Leute abends frei waren, sind auf der Kanzel im Beichtstuhl verbracht worden. Das heißt, die großen Manifestationen der Mutter Gottes, die Weihen, die Lichterprozession, das ging alles am Abend los und ging ganz bis am nächsten Morgen, wo dann die Wallfahrt weiterging. Also es war sehr, sehr gut organisiert und die Leute haben also sich hier bekehrt, nicht? Und dann am nächsten Morgen machte sich die Wanderstatue zur nächsten Pfarrei auf. Überall strömten die Menschen zusammen, um die pilgernde Jungfrau mit einem Ausbruch von Inbrunst und Bekenntnis des Glaubens zu begrüßen, das man heute nicht mehr vorstellen kann, sagt der Pater Devino, der Verantwortliche war zu diesem Grand Retour. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, während 60 Monaten begleiteten zwischen 40 und 50 Missionare die Mutter Gottes auf ihrem Weg. Die Mutter Gottes war umgeben von 40 bis 50 Priestern, die ununterbrochen im Beichtstuhl saßen, ununterbrochen praktisch damit beschäftigt waren, diesen Auftrag der Mutter Gottes, dass die Menschen sie kennen und lieben, eben den Menschen zu bringen. Er sagte, man kann sich nicht vorstellen, unter dieser zerbrechlichen Gestalt einer armseligen Statue, die da vorüberging, da war die Mutter Gottes. Und die Menschen haben sich alle so sehr geändert in kürzester Zeit, dass der Bischof von Lourdes hat gesagt, von einer kompletten Bekehrung Frankreichs, und zwar in den schlimmsten Momenten des Zweiten Weltkrieges und trotz der heftigsten Angriffe der Freimaurer und der Kirchenfeinde. Also dieser Grand Retour zeigt, dass selbst in einem Land, wo alles drunter und drüber geht, die Mutter Gottes ohne weiteres einfach die Statue bringen und sie zu predigen, bewirkt unsagbare Bekehrungen. Millionen. Man könnte sich fragen, ja, warum ist es alles heute nicht so? Achtung, wir sind erst in der Nummer 1. Die Nummer 2 kommt nachher, gell? Okay? Nur damit ihr es wisst. Ich rede von der Zeit, wo eben Fatima anerkannt worden ist, wo die Bischöfe, die Priester und die Gläubigen so die Mutter Gottes empfangen haben, wie die Mutter Gottes es wollte. Und das gepredigt haben, was die Mutter Gottes will und nicht etwas anderes. Gehen wir nach Nordamerika. In Nordamerika beginnt die große Wallfahrt der Mutter Gottes am 8. Dezember 1947, wo sie die Grenze, die Statue über die Niagara-Fälle von Kanada in die Vereinigten Staaten kommt. Nicht? Wir wissen ja, dass die Vereinigten Staaten eine große Mehrheit Protestanten sind. Und die Vereinigten Staaten sind ja eine ganz liberale Konstitution, sodass eben in Amerika zwar die Leute, jeder in seiner Weise frei seine Religion eben leben kann, aber man soll bloß sich unterfangen, irgendwie Bekehrungswellen zu machen oder versuchen, die anderen dazu zu gewinnen, die Religion anzuerkennen. Da sind die Amerikaner sehr, sehr streng darauf, dass hier the Liberty, ja, die Liberty-Statue, die muss also wirklich geachtet werden. Also in Amerika darfst du machen, was du willst, aber du musst den anderen auch machen lassen, was er will. Und deshalb ist natürlich, hat man Angst gehabt, wenn jetzt die Bulgarstatue von Fatima kommt, dann wird es also anders, nicht? Was machen wir jetzt da? Da können wir ja nicht, die Mutter Gottes spricht von der Bekehrung der armen Sünder, von die ganzen Protestanten, die Übermacht in den Vereinigten Staaten haben, die wollen ja von der Mutter Gottes überhaupt nichts wissen. Und jetzt kommen wir mit der Statue. Also die Angst war schon begründet, was da läuft. Und so wurde der Test gemacht. Da kommen wir nach Buffalo. In Buffalo sind wir in der Kathedrale in Buffalo. Die Stadt zählt nur 50.000 Katholiken. Wer kam? Die Kathedrale war zu klein, natürlich, da gehen ja noch 5.000 bis 10.000 Leute rein, selbst wenn sie groß ist, mussten sie auf den Vorplatz, waren 200.000 Leute zusammengekommen. Das war der Auftakt, die Begrüßung, nicht? Und dann, wo man immer hingekommen ist, viel mehr Leute kamen zur Statue der Mutter Gottes, als es überhaupt Katholiken in dieser ganzen Region gibt. Das ist das Interessante. Die Mutter Gottes hat diese ganzen Leute an sich gezogen und mit Sicherheit viele, viele, viele Nicht-Katholiken und meistens von denen wahrscheinlich mit Sicherheit Protestanten. Nicht? Und überall, in allen Diözesen der Vereinigten Staaten, wir haben hier die besten Beweise, denn im Augenblick dieser marianischen Pilgerfahrt der Mutter Gottes, die USA besucht, wurde ja die berühmte Blaue Armee unserer lieben Frau von Fatima gegründet, von Monsignor Colgan, der unterstützt vom berühmten John Heffert, der eben, von dem wir gesprochen haben, diese Blaue Armee unserer lieben Frau von Fatima deshalb begründet hat, um ihre Botschaft zu verbreiten und sie eben in die Tat umzusetzen. Weil die Amerikaner, die sind alle sehr sentimental, die haben alle gern so Folklore und so weiter. Sie würden nie in Polen polnische Volkstänze finden, wie sie sie in Amerika gibt, nicht? Die polnischen Volkstänze, die schönsten, die sie haben, die finden sie nicht in Polen, sondern in Amerika. Da ist alles doppelt so original wie in Polen, nicht? Genauso wie eine gelbe Rübe, nicht wahr? In Amerika noch viel gelber ist, wie sonst überall in der Welt, nicht? Das ist ja klar. Ja, das ist alles ganz, ganz speziell. Total gemacht, ja. Und so. Und das, die wissen, dass es alles noch Show ist, nicht? Showbusiness. Ja, deshalb muss es in Tat umgesetzt werden. Haben die selbst gewusst, wie man das tun macht. Das Programm ganz einfach. Täglicher Rosenkranz. Hingabe an das unbefleckte Herz Mariens. Und zwar beides. Wiedergutmachung, wie ich heute Morgen gesagt habe. Und Weihe an Mariens. Tragen des Skapuliers unserer lieben Frau vom Berge Karmel. Und Verteilen der wunderbaren Medaille. Und das mit der doppelten Absicht, eben, dass der Papst die Weihe Russlands an unbefleckte Herz auch tut und mit der Absicht eben, dass das dritte Geheimnis 1960 eben viele Gnaden bringt, wenn es veröffentlicht werden wird, wie sie festgerufen haben. Ja, und dann, was geschieht? Wie können wir unserer lieben Frau von Fatima nicht die Tausenden und Abertausend Bekehrungen von Kommunisten und Protestanten zusprechen, welche wir bei ihrem großen Apostolat in den Vereinigten Staaten gesehen haben, sagt Bischof Fulton Sheen. Bischof Fulton Sheen, wenn Sie dem seine Predigten, Sie müssen es auf Englisch hören, wenn er gut Englisch kann, wenn der anfängt zu predigen, dann kriegt Sie erstmal einen Lachkrampf, nicht? Aber alles ganz tief, und das war der große Fatima-Verehrer und war eigentlich der Bischof, der die ganze katholische Tradition in den Radiopredigten in bester Weise und sehr attraktiven Leuten beigebracht hat. So richtig American Style. Und dann das Interessante, Bekehrung von vielen einflussreichen Kommunisten. Das ist sehr wichtig, dass man das sieht. Alle sagen unserer lieben Frau von Fatima. Und deshalb haben wir in Nari 1949 haben wir nur in den USA in einem Jahr 120.000 Bekehrungen zum Katholizismus. Das bedeutet, dass in diesen Jahren, eben seit der Besuch der Mutter Gottes und seit dieser Gründung dieser Armee, dieser Blauen Armee, bis zum berühmten Konzil, gab es mehr als 2 oder 3 Millionen Bekehrungen zum Katholizismus durch unsere liebe Frau von Fatima nur in den Vereinigten Staaten. Und auch besonders in den angelsächsischen Ländern wie Großbritannien, da haben wir ganz große Persönlichkeiten, die Sie vielleicht, wenn ihr kennt, Hamish Fraser, Douglas Hyde und Hugh Benson, Leute, die manchmal vom Kommunismus kommen, Cleve Staple-Lewis, oder ganz abgekommen sind durch den Protestantismus und alles durch die Mutter Gottes. Alles haben wir dafür, bitte unserer lieben Frau von Fatima zu verdanken, sagen die. Das ist sehr, sehr interessant. 1959 zählt die Blaue Armee knapp 15 Millionen Mitglieder. Sie wurde zum allerersten, die allergrößte Armee unserer lieben Frau und der ganzen katholischen Kirche. Alles dank Fatima. Das ist ganz wichtig. Und nun gehen wir noch in die ganze Welt. Wir waren in den USA. Seit 1946 hört das Fest nicht mehr auf. Ermutigt durch Papst Pius XII. Persönlich weihen sich nun ganze Länder mit ihren Bischöfen dem unbefleckten Herzen Mariens. Oft mit der Krönung der Pilgerstatue unserer lieben Frau von Fatima und Prozessionen und Pilgerfahrten durchs ganze Land. 1946 waren es die Philippinen und Polen, sehr bekannt. 1947 waren es Belgien, Kanada, Argentinien, Ungarn. In Ungarn nahmen trotz der Feindseligkeiten des kommunistischen Regimes fast 5 Millionen Katholiken an den Festlichkeiten, Pilgerfahrten des Marianischen Jahres teil. Holland, dann 1948, Angola, Mosambik und ganz Afrika. 1949, Pakistan, Vietnam, Sri Lanka. Zahllose Früchte der Bekehrung zum katholischen Glauben. 1951, Australien, Ozeanen. 1954 weiht sich Spanien, Kolumbien, Deutschland ihren unbefleckten Herzen. Und überall, wenn Sie sich das ein bisschen genauer ansehen, unsagbare Gnaden, ganz große Gnaden, die man also fast nicht mehr zusammenzählen kann. So viele sind es. Im Übrigen, wenn Sie von Afrika reden, denke ich an ein persönliches Ereignis, das ich Ihnen nicht vorenthalten will. Und zwar, es war, als ich ganz frisch, noch nicht einmal Priester, als Diakon, nach Gabun kam, um unsere ganz frisch erneute Mission überhaupt zu anzufangen. Da vielleicht nach ein paar Monaten besuchte uns ein Bischof. Bischof Siriac Obamba wollte die Söhne vom Erzbischof Lefebvre besuchen, um seinem geistlichen Vater dadurch Ehre zu bereiten. Er sagte nämlich, alles, was ich bin und habe, verdanke ich Erzbischof Lefebvre. Er hat mich aus dem Busch rausgeholt, er hat mich in die katholische Schule geschickt, er hat mich zum Priester werden lassen und er hat mich zum Priester, wenn nicht sogar, glaube ich, geweiht. Und dann dank seiner, als er der apostolische Delegat war, dass ich eben später dann auch durch seinen Rat zu Bischof geworden bin. Und dann saß er da zu meinem Kaffee und dann ging das Gesprächsthema so langsam aus. Und was sollen Sie sagen, das ist ein Bischof, ja, ist ja modernistisch, ja. Und wir haben ja nur nichts, ja, wir haben eine kleine Kapelle und nichts. Dann habe ich gefragt, Monseigneur, würden Sie vielleicht sagen, was ist die wichtigste, das größte Ereignis, das Sie in Ihrem Priesterleben haben? Gibt es sowas? Der Bischof schaut mich an und sagt, ja, natürlich. Und dann fängt er an, wie aus nichts. Das war 1954, 55, der Besuch der Mutter Gottes von Fatima. Und dann erzählt der Bischof uns, wir waren darauf nicht vorbereitet. Das war der Grund, warum ich mich endlich mal nach langer Zeit überhaupt für Fatima interessiert habe. Das, was dieser Bischof mir gesagt hat. Dann hat er gesagt, ich war Pfarrer von Lambarene. Lambarene kennen Sie, Albert Schweitzer, das der Urwalddoktor und das Ganze herum. Aber Albert Schweitzer, der war ja protestantischer Pastor. Der hat nur mit einem protestantischen Clinch gehabt und deshalb hat er eben an Hochfesten beim Erzbischof Lefebvre, der Pfarrer in Lambarene war, die Orgel gespielt, nicht nur um seinen protestantischen Kollegen eben eins auszuwischen, weil er eben nicht, aber vom Glauben hatte der nicht viel am Hut, der arme Albert Schweitzer, obwohl er unser Nachbar ist, vom Kaisersberg im Elsass. Jedenfalls, das ist nur eine Zwischenbemerkung, der Bischof, die haben gesagt, waren 20% Katholiken in der ganzen Umgebung von diesem Lambarene. Die meisten waren Protestanten und sehr viele Animisten, also Heiden. Und jetzt kommt die Mutter Gottes von Fatima, die Statue wird gebracht von der Nachbarpfarrei, man holt sie ab, da muss man ungefähr 15, 20 Kilometer mitten im Busch laufen, ich kenne die Straße sehr gut, ich bin da oft gefahren mit diesem Hopp, 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 ne? Ja, es ist so, und ich kann mich noch gut erinnern, wo die Grenze ist, das ist einfach nur ein Ding, Welcome in Lambarene und sonst alles nur Busch und Dschungel. Man könnte sich vorstellen, dass diese Tafel, weil sie so richtig eingerostet ist, nicht, und fast niemand mehr sie sieht, weil das Ganze, die Schlingen, die Lianen haben sie schon verdeckt. Jedenfalls, dort wurde die Mutter Gottes abgeholt und dann ganz selbstverständlich die Prozession und das, was immer gemacht, weil das ein ganz vorgegebenes Programm ist, die war ja begleitet von Spezialisten, die eben dieses religiöse Programm, die Mutter Gottes kennenzulernen und lieben zu lernen. Das ist immer dieser berühmte Satz, der dann immer wieder kommt. Weihe an Maria, Fatima erklären, Vorträge, Lichterprozession, alles drum und dran. Das war ein sehr intensives, spirituelles, religiöses Programm. Und dann hat der Bischof gesagt, wir kommen da am ersten Abend. Ja, es war wunderbar. Man hat einen schönen Thron der Mutter Gottes errichtet vor der Kirche. Und dann begannen wir zu singen. Das war der erste Abend. Als wir zu singen begannen, waren unsere Leute der katholischen Kirche, unsere Gläubigen der Pfarrei, vielleicht so 300, 400, 500 da. Und so begannen wir zu singen. Und dann machten wir eine erste Lichterprozession. Als die Lichterprozession fertig war, waren am selben Platz ungefähr 4000 Leute. Was sind das für Leute? Kennen wir gar nicht. Von überall her kamen sie, gerade so. Einfach angezogen, weiß nicht von wem. Und von diesem Tag an, 15 Tage lang, sind die Missionare von kleinem Ort zu anderen in der ganzen Umgebung mit der Mutter Gottes gegangen. Der Bischof hat gesagt, sowas haben wir noch nie erlebt. Die ganze Bevölkerung, die ganzen Protestanten-Animisten am Schluss, die Schlussandacht, nicht die Verabschiedung der Mutter Gottes, hat die ganze Bevölkerung von Lambarene und Umgebung der Mutter Gottes zu Füßen gehabt. Die Protestanten, die haben geschwitzt, die haben geschimpft die Pastoren der Kirche, sie sollen nicht zu dieser Gotteslästerung gehen. Die Protestanten, das hat ihnen nichts gemacht. Wir gehen alle zur Mama. Ne? Mama Maria, Mama Maria, das war's. Und was ist die Erfolg? Der Bischof mit Tränen in den Augen sagt, in den Annalien, Sie können es im Register ansehen, in diesem Jahr haben wir 10-mal mehr Bekehrungen als je zuvor. Das heißt, in diesem einen Jahr hat sich das Blatt gewendet und die katholische Religion wurde zur dominierenden in der ganzen Region durch den Besuch unserer Mutter Gottes in diesem kleinen Fleck. Jetzt können Sie sich vorstellen, wo immer überall die Mutter Gottes hingekommen ist, was da geschehen ist. Und das habe ich mit eigenen Ohren gehört und den Bischof mit eigenen Augen, mit Tränen das erzählen zu sehen. Der hat sicher keine Storys gesagt. Und da hat er gesagt, das war sein wichtigstes Ereignis in seinem ganzen Leben. Sehen Sie, so ist es, so können wir uns vorstellen, wenn die Mutter Gottes irgendwo im Busch, in irgendeinem Land erscheint und solche Früchte bringt. Dasselbe in Italien. In Italien haben wir genauso wie in Frankreich die Peregrinatio Mariae, die wurde vom berühmten Kardinal Schuster eben inszeniert im Jahre 1947. Und er sprach, es ist ein triumphierender Durchgang der Statue der Madonna von Pfarrei zu Pfarrei. Eine ununterbrochene Reihe von religiösen Veranstaltungen mit der Absicht, die Massen der Gläubigen heilsam zu ergreifen, sie durch Erleuchtung zu einer Erneuerung des geistlichen Lebens, besonders zum Sakramentenempfang und zur marianischen Frömmigkeit zu führen. Nicht? Das ist sehr, sehr schön. Und so wurde diese Pilgerfahrt genauso ein Triumph. So haben wir praktisch alle Länder der ganzen Welt. Und vielleicht, weil wir hier noch ganz in der Nähe von unserem geliebten Österreich sind, um das abzuschließen, eben das österreichische Gebiet, wissen Sie ja, war ja von den Sowjets besetzt bis 1955. Das wissen alle. Aber die wunderbare Weise, in welcher Österreich von der Moskauer Besatzung plötzlich befreit worden ist, das wissen wenige. Am 13. Mai 1955 stimmte Moskau unerwartet einem kompletten Rückzug seiner militärischen Kräfte zu und erlaubte die endgültige Unabhängigkeit Österreich. Was war passiert? Der Kanzler Figl, der war dort und der hat gesagt, nur die Mutter Gottes von Fatima kann uns retten, weil es hat sehr schlecht ausgesehen. Er war dort, um das zu erreichen und es hat gerade das Gegenteil gewesen. In diesem Augenblick haben sich 1 Million Gläubige in Österreich dazu verpflichtet, jeden Tag den Rosenkranz zu beten und den Wünschen unserer lieben Frau von Fatima Folge zu leisten. Es war die berühmte Theresia Neumann, die ganz klar erklärt, die Befreiung des österreichischen Volkes ist einzig und allein den Gebeten, dem Rosenkranz und unserer lieben Frau und dem unbefleckten Herzen Mariens zu verdanken, erklärte sie kurz vor ihrem Tod 1962. Und Leopold Figl, der damalige Kanzler Österreichs, schrieb vor allen Menschen die Befreiung Österreichs öffentlich dem wunderbaren Eingreifen unserer lieben Frau von Fatima zu. Man könnte nun die ganze Liste verlängern und überall eben solche Wunder, tatsächliche Wunder erzählen von allen Ländern der Welt. Es gibt kein einziges Land, wo die Mutter Gottes eben nicht ihren Einzug gehalten hat, um auf diese Art und Weise viel Großes zu wirken. Sogar dort, wo man es öffentlich nicht sagen konnte. Wir hörten sogar von China zum Beispiel und dann von Vietnam und von solchen Ländern, wo die Fatima-Statue, die Mutter Gottes, unserer lieben Frau von Fatima, durch ihren Besuch viele, viele Menschen bekehrt hat und viele auch dann zum Martyrium geführt hat. Denn diese Menschen haben das bitter bezahlt. Und das ging jetzt, wenn man so sagen kann, ging jetzt weiter bis ungefähr 1960. Warum ist 1960 so wichtig? Warum? Es ist ganz klar, das ist das große Jahr. Die ganze Welt eben durch diese ganzen Fatima-Prozessionen und Ereignissen, durch diese Pilgerfahrten Mariens, war natürlich darauf gespannt, das berühmte dritte Geheimnis. Und das dritte Geheimnis, gemäß Schwester Lucia und gemäß allen Spezialisten, die mit der Schwester Lucia gesprochen haben, soll 1960 eben verkündet werden. Und deshalb wartet die ganze Welt auf dieses Jahr 1960, um hier praktisch das große Triumphjahr für Fatima zu feiern. Hier soll Fatima gleichsam zu einem Jubel ausklingen, wo eben die große Botschaft von Fatima endgültig in ihrer ganzen Größe und Weite bis zum Letzten offenbart und der ganzen Welt weitergegeben werden sollte. Deshalb eben ist Fatima immer das große Thema überall in der Welt. Und es ist auch sehr wichtig, hier ein paar Schlüsse zu ziehen. Und bevor wir auf diesen zweiten Teil gehen hier, wie Sie sehen, diesen etwas mehr oder ganz und gar tragischen, diesen tragischen Teil, möchten wir doch ein klein bisschen diese Sache kommentieren. Fatima, wissen Sie, das ist etwas, was uns an ein Wort erinnert. Geht hin in alle Welt. Das hat Christus den Aposteln gesagt. Lehret alle Völker. Lehret sie alles halten, was ich euch aufgetragen habe. Das ist ungefähr das, was man hier wieder sieht. Es geht hin in alle Welt. Die Fatima beginnt in einem kleinen verlorenen Fleck in Portugal, den überhaupt niemand kennt. Das völligste verarmte Land, das zerstörte und in der Anarchie versumpfte Land. Und dann irgendein kleiner Fleck in dem Land, weit von der Stadt, von den Städten. Und dort, gerade dort, wurde der Samen hineingesät und aus diesem Samen wird später in kürzester Zeit ein riesiger Baum, wie der Heilande sagt. Die demütigen Anfänge am Ort der Erscheinung in der Cova da Iria, wo wir hingefahren sind letztes Jahr, wird zu einem weltweiten Ereignis mit diesen triumphierenden Pilgerfahrten unserer lieben Frau selbst. Die Gnaden, die den Kindern in der Cova da Iria gegeben worden sind, die sollten nun jedem auf der Welt zuteil werden, der sich der Mutter Gottes öffnen würde. Das ist etwas so Wunderbares und das ist tatsächlich geschehen. Deshalb lehrt uns Fatima viel über Maria. Sie ist die große Missionarin, sehen Sie. Das ist das, was die Mutter Gottes wünscht. Sie wartet nicht, dass die Menschen zu ihr kommen. Sie macht sich selbst auf, um zu den Einzelnen zu gehen. Sie klopft an die Türen. Sie klopft an die Türen der noch verlorensten Leute. Im letzten Loch im Busch und ruft sie auf und gibt ihnen diese Gnaden, will diese Gnaden geben, die sie in Fatima den Kindern und den vielen Leuten drumherum gegeben hat. Das ist ihr Wunsch. Jede Mission der Kirche, möchten wir daraus den Schluss ziehen, die Mission in der Kirche ist innigst mit Mutter Gottes verbunden. Sie ist ja die Missionarin, würde ich sagen, par excellence. Verstehen Sie? Da sehen wir, die Bekehrungen, die überall mit diesen Pilgerfahrten der Mutter Gottes verbunden sind, ist gerade das Ziel der Mission. Warum gehen die Missionare in alle Welt? Warum leben die Missionare unter den Völkern und versuchen sie zu bekehren? Ist nur das, die Bekehrung dieser Menschen, damit sie das Licht der Wahrheit und die Gnade finden und auf diese Weise gerettet zu werden. Und aus diesem Grund haben wir hier eine Applizierung, eine Anwendung dieses berühmten Wortes, das wir Priester immer am Samstag, wenn wir das Muttergottesoffizium beten, eben, freu dich in frohlocker Jungfrau Maria, da du alleine alle Häresien auf der ganzen Welt überwunden hast. Das ist übrigens auch das zweite Losungswort eben im Zertifikat oder in der Regel, unserer kleinen Regel der Militia Immaculata, nicht? Freu dich, alle Häresien auf der ganzen Welt hast du allein besiegt. Und das sieht man in Fatima ganz, ganz deutlich und diesen 50 Jahren, die Fatima gewollt hat. Und sieht, das könnte man übertreiben, du allein, alle Häresien auf der ganzen Welt. Sie ging in die ganze Welt, sie überwand alle Häresien, wo immer sie kam, ob es Freimaurer sind oder Protestanten oder Heiden oder Buddhisten oder wer auch immer, Kommunisten, sie bekehrt alle. Alle Häresien, du allein. Denn alles, was die anderen tun, das sind nur die Werkzeuge der Mutter Gottes, ihre Handlanger. Ob sie Priester waren oder Laien oder Mitglieder der Armee, der Blauen Armee oder der Militia Immaculata, immer dasselbe. Es gibt ein berühmtes Wort vom berühmten Kardinal Newman, der bemerkt, dass die Nationen, die eben ganz den marianischen Kult bewahren, dass die eben auch die Reinheit des Glaubens bewahren. Es ist immer so, dass wenn eine Nation ganz der Mutter Gottes verschrieben ist, ein Land, dann wird es auch die Wahrheit der katholischen Kirche und die Wahrheit über Jesus Christus beibehalten. Hingegen dort, wo die Marienverehrung runtergeschraubt oder gar abgewiesen wird, da verlieren die Gläubigen, die Leute den Glauben. Sehr interessant. Das ist eine Analyse von Kardinal Newman, die Zeiten eben seit der Reformation. Ja. Und das kann man genauso anwenden auf das Weltereignis Fatima, wo immer auch unsere liebe Frau vorbeikommt, wenn man so sagen kann, die Leute grüßt, wird unser Herr Jesus Christus wieder angebetet. Die Leute gehen zur Beichte, sie bekehren sich, sie empfangen die Heilige Kommunion, sie erneuern ihr katholisches Leben. So sieht es aus. Ja. Die missionarische Jungfrau. Der zweite, Virgo Potens, die mächtige Jungfrau. Das muss man doch sehen. Jetzt schauen Sie mal, was hier geschieht, nicht wahr? Diese ganzen erwähnten Länder, die wir gehabt haben. Denken Sie doch einmal, was es für Länder sind. Wir sind in Afrika. Afrika wird in diesen Zeiten vom Kommunismus überrannt. Nordamerika ist die Bastion der Freimaurerei. Frankreich genauso. Die ganzen europäischen Länder, zersetzt vom Zweiten Weltkrieg und nachher kommt der Materialismus auf, der sich bekämpft zwischen West und Ost, das heißt zwischen Kommunismus und Freimaurerei. Die alle die das große Sagen haben. So müssen wir es ja sehen, nicht? Also es gibt auch einen Apostolat der Feinde der Kirche und die haben auch ihre Bemühungen. Wir stellen besonders in Nordamerika und Europa die riesigen Erfolge der Freimaurer fest. Und in den anderen Ländern der Welt die Erfolge des Kommunismus. Das sieht man besonders in Asien und in Afrika, wie ich gesagt habe. Fatima ist etwas ganz Eigenartiges. Diesen Großmächten, die die ganze Welt überrennen nach dem Zweiten Weltkrieg, denen gegenüber steht nur eine einzige Macht. Das sieht man ganz klar. Und das ist diese Mutter Gottes von Fatima. Und es ist der Beweis, dass wenn das Christentum irgendwo gefährdet ist, schickt uns der Herr seine Mutter, die ungeachtet der beeindruckenden Stärke des Feindes einen völligen Sieg erringt. Das ist übrigens nicht neu. In den vergangenen Jahrhunderten haben die Päpste wiederholt die Siege Mariens anerkannt. Es ist besonders über den Islam. Wir haben das Fest unserer lieben Frau vom Rosenkranz, des heiligen Namens, Maria Namens und andere Feste, unsere liebe Frau vom Sieg, die alle eben den Sieg der Mutter Gottes oder den Sieg der katholischen Armeen über die Feinde der Kirche eben besingen und bejubeln, eben weil eben die Mutter Gottes uns gerettet hat. Immer alles die Eingriffe Mariens. Beachten Sie bitte auch die sehr schnelle Veränderungen in den Ländern, die zuvor unter Anarchie, Korruption, zivilen Aufständen, wirtschaftlichem und moralischem Niedergang gelitten haben und besonders religiöse Gleichgültigkeit. Nicht? In dem Augenblick, wo die Menschen sich der Mutter Gottes zusenden, verändert sich alles schlagartig. Die unmoralischsten antichristlichen Gesetze, die schon lange Zeit existieren, werden in kürzester Zeit verworfen und durch echte christliche Gesetze ersetzt. Nicht? Und wenn viele der Autoritäten derjenigen, die das Land regieren, auf Fatima vielleicht gleichgültig bleiben, trotzdem fällt es auf, dass wenn die Mutter Gottes wenigstens vom Volk willkommen geheißen wird, dann geschieht diese Wandlung. Das Volk bringt dann eben diese Marienverehrung gleich einen Sauerteig hinein und das ganze Land wird dann eben von dieser Seite her eben verändert und ins Bessere gebracht. Es ist wunderbar. Es ist auch sehr schön, dass auch in den feindseligsten Situationen unsere liebe Frau Wunder wirkt, Gnaden ausschüttet und soziale Veränderungen bewirkt, eben wenn ihre Wünsche ernst genommen werden. Also das ist das Zweite. Wir sehen hier in einer Weise die mächtige Jungfrau. Das ist ja genau das, was uns hoffen lässt, dass unsere liebe Frau, nachdem sie eben in diesen 50 Jahren so klar gezeigt hat, überlegt euch einmal, wenn in Frankreich dieser Grand Retour, diese 16.000 Pfarreien in 5 Jahren, wenn das weitergeführt worden wäre, wenn in Portugal das weitergeführt worden wäre, wenn man der Mutter Gottes treu geblieben wäre im Nachhinein, was das für wunderbare katholische Länder geblieben wären. Das muss man doch sehen, wenn die Mutter Gottes in so kürzester Zeit die schlimmsten Gefahren umwenden konnte. Die dritte, sehr, sehr wichtige, wenn ich so sagen kann, der dritte Kommentar ist, dass die Frage, was ist da in der Tiefe passiert? Was ist in diesen Triumphjahren des Apostolates unserer lieben Frau von Fatima wirklich in der Welt passiert? Was geschah da?
Erstmal ihre sichtbare Gegenwart in der Form einer wandernden Statue. Einer ganz besonders einfachen Statue, die wir auch in unseren Häusern und in unseren Kapellen haben. Zieht die Mutter Gottes große Mengen an, formt viele für ihre Kinder. Die lassen sich formen. Und was ist das? Es ist nichts anderes, als dass durch Maria der himmlische Vater, wenn ich so sagen kann, der Herr, eben uns bekehrt, dass er sich einen Platz bereitet, in den er seine Liebe, seine Gnade und sein Licht legen kann. Und dieser Platz, diese Vorbereitung, diese Bereitung des Platzes, des Ortes, wo Gott wirken kann, das ist das Wirken Mariens. Dass er wenigstens selbst in den unwürdigsten Herzen und noch völlig abgefallenen Herzen ein Plätzchen findet, in das er wenigstens einen kleinen Teil seiner Gnaden eben einflößen kann. Das ist ja Fatima. Wir treffen da nicht nur Elite, wir treffen da den Mann, der nicht mehr praktiziert, der plötzlich fasziniert von der Statue der Mutter Gottes irgendwie eine innere Bewegung mit sich bringt oder so irgendwie berührt wird und durch diese Berührung mit der Mutter Gottes sich öffnet für einen Augenblick der Gnade und sofort kommt der Heiland, hast du ein kleines Herzchen offen, das Herz ist normalerweise zu, und dann kommt die Mutter Gottes und dann ist er schon drin. So ungefähr könnte man sich vorstellen. Dann kommt die Gnade schon rein, dann hat man gesagt, ich habe es geschafft, diesen Sünder, der sich von 30 Jahren eben nichts mehr von Gott wissen wusste, der hatte durch eine solche Emotion, könnte man sagen, eben sich bereit erklärt, zur Beichte zu gehen. Dann hat er wenigstens mal 30 Jahre seiner Sünden, seines Lebens ist er davon losgekommen. Das ist wunderbar, verstehen Sie? Und so, auf diese Weise kann sich Gott seinen Weg in jede Seele und jeden Ort bahnen. Durch unsere liebe Frau von Fatima. Sie bringt, in der Theologie nennt man die Gratia Preveniens, die Vorbereitungsgnaden. Nicht? Die Vorbereitungsgnaden sind die ersten Gnaden, die der Himmel schickt, um den Menschen aufzuwecken, um den Menschen zu berühren, manchmal durch eine Katastrophe. Sie sehen das immer wieder. Der Mensch ist völlig gleichgültig, er will vom Glauben nichts wissen. Und auf einmal, aus irgendeinem Grund, fängt der Mensch sich an, dafür zu interessieren. Ein guter Freund ist gestorben, eine Katastrophe in der Familie, irgendein Ereignis, das ihn sehr berührt hat, oder etwas Faszinierendes, was immer es war. Und dann geht es auf. Und genau diese vorbereitenden Gnaden bringt nun die Mutter Gottes den Menschen, indem sie sich irgendwie fasziniert für das göttliche Geheimnis. Und dann öffnen sich die Menschen und der Priester, Christus durch den Priester kommt und flößt den Menschen die heiligmachende Gnade ein. Und das ist ja das Wichtigste. Führt die Mutter Gottes immer zu Jesus. Die Fatima-Verehrung führt immer zur Beichte und zur heiligen Eucharistie. Verstehen Sie? Das ist ganz wichtig. Echt? Und so, wie das dann geht, die Worte der Mutter Gottes, die Ereignisse während dieser Erscheinungen, werden in die Herzen der Menschen eingeprägt. So hören die Kinder die Worte der Mutter. Ganz einfache Worte, einladende Worte. Dieses Lächeln der Mutter Gottes, diese Einladung und diese wunderbare, die Geste der Mama, die ihr kleines Kind eben nähren will, schützen will. Und so möchten die Kinder eben sich der Mutter Gottes schenken. Sie nähern sich ihr. Sie wollen die Geschenke ihrer Mutter annehmen. Die Geschenke, das ist die wunderbare Medaille, das ist das Skapulier, das ist vielleicht ein bisschen mehr Wissen über die Mutter Gottes. Und so langsam aber sicher kommen diese Menschen durch diese Gaben, Liebesgaben der Mutter eben wieder dazu, eben sich der Gnade endgültig zu öffnen. Und das sind die Früchte, die Bekehrungen, Friede im Herzen und das Land wie in Portugal, dauernder Frieden, Rückkehr zu einem aufrichtigen christlichen Leben, Minderung des Einflusses der Feinde Gottes und vor allen Dingen das Bestreben, die Sünden und die Gelegenheiten zur Sünden meiden, die zur ewigen Verdammnis führen. Das ist ja im Grunde ein christliches Land. Es ist auch sehr interessant zu erwähnen, dass dieser Triumph unserer lieben Frau von Fatima immer mit ihrer Statue verbunden ist. Und diese Leute, die Statue, der die Leute immer große Pracht und Feierlichkeit eben entgegenbringen. Die Umgebung der Statue, das sind große Throne, das sind unsagbar viele Blumen. Die Statue wird getragen, wie wir es auch eben tun, und alles mit Fahnen und Lichtern, Prozessionen und so. Das ist sehr, sehr schön, nicht? Das ist wunderbar. Unsere liebe Frau, die kennt die menschliche Natur. Wir müssen sichtbare Dinge haben, um zum Unsichtbaren zu gehen. Durch das Sichtbare werden wir an das Unsichtbare erinnert. Durch die Statue der Mutter Gottes, wenn sie auch aus Plastik wird, werden wir erinnert an ihre Gegenwart, an ihre geistliche Gegenwart, an ihre liebende, alles durchgreifende Macht. Verstehen Sie? Ist ganz klar. Genauso, wenn Sie ein Bild von einer geliebten Person haben. Das Bild erinnert mich an ihre Gegenwart. Ist ganz klar. Das ist menschlich. Genau dasselbe liebt auch der Christ das Bild oder die Statue, die ihn an die Gegenwart Christi und die Gegenwart Maria erinnert. Und dann, was macht die Mutter Gottes in ihren ganzen Pilgerfahrten? Das ist auch wichtig. Ich habe Ihnen gesagt, dass Fatima eine Zusammenfassung alles dessen ist, was Maria jeder Welt gegeben hat. Und das sieht man gerade hier in diesen Jahren nach 1917. Was macht die Mutter Gottes? Sie predigt in Fatima den Rosenkranz. Das hat sie bereits viele, viele Jahrhunderte vorher dem heiligen Dominikus gegeben. Nämlich ein Weg des Betens, welcher Gott überaus teuer ist. Ein Weg, in dem wir mit Gott durch Maria empfangen. In dem wir uns selbst zu Gott emporheben durch Maria. Gleichsam an dieser Schlinge oder an dieser Kette, nicht? Die uns an Gott wortwörtlich kettet, nicht wahr? Dann ein paar Jahre später gibt die Mutter Gottes dem heiligen Simon Stock das Skapulier unserer lieben Frau von Berge Carmel. Während ihrer letzten Erscheinung zeigt sich die Mutter Gottes als unsere liebe Frau vom Carmelberg am 13. Oktober und dadurch möchte sie ihre Kinder, ihre lieben Kinder eben bekleiden. Das ist das Kleid der Mutter Gottes. Das Kleid der Mutter Gottes und das bezeugt eben unsere Verwandtschaft zu ihr, dass wir ihr gehören, dass wir ihre Kinder sind. Es ist gleichsam eine äußere Angleichung, dass das Kind der Mutter ähnlich ist. Und deshalb kann die Mutter Gottes übrigens auch diese unsagbaren Dinge eben verheißen, eben dass derjenige, der im Augenblick seines Todes dieses Gewand trägt, nicht dem Feuer der Hölle verfallen wird. Sie selbst wird dann kommen und den Teufel vertreiben, der nicht das Recht hat, ihr Gewand, das ich tragen darf, zu beflecken oder zu beschmutzen. Und deshalb darf auch niemanden berühren, mit sich zur Hölle ziehen, der eben mit diesem Gewand bekleidet eben stirbt. Dann später, 1830, gibt sie der heiligen Catherine Labouret die wundertätige Medaille. Die wunderbare Medaille, warum heißt sie wunderbar? Während dieses der unsagbaren Wunder, die mit diesem Siegeszug der wunderbaren Medaille verbunden sind, bis zum heutigen Tag. Es ist auch sehr interessant, dass die Mutter Gottes entweder selbst in Fatima die Kinder an diese ganzen Hilfsstellungen, diese Einladungen, diese Mittel, die die Mutter Gottes ihrem Kind gibt, erinnert oder eben dadurch nachher die ganzen marianischen Bewegungen, die im Lauf von Fatima entstehen, wie die Blaue Armee, dann alle diese Mittel nehmen. Nicht? Zum Beispiel für die Blaue Armee von Fatima, unserer lieben Frau von Fatima, wird die wundertätige Medaille als Hauptmittel für das Fatima-Apostolat. Verstehen Sie? Und jetzt sind alle diese Mittel, die wir kurz angesprochen haben, die alle im Grunde genommen besondere, wenn ich so sagen kann, Aspekte sind der Liebe und Hinwendung der Mutter Gottes zu uns arme Sünder. Welche Gnade, dass wir den Rosenkranz bekommen. Welche Gnade, dass wir diese Hilfsstellung, diese Hilfsmittel bekommen von der Mutter Gottes, wie das braune Skapulier oder die wunderbare Medaille. Aber das alles wird noch in eine größere Mitte genommen, wenn ich so sagen kann. Und das ist die Hingabe an ihr unbeflecktes Herz. Schauen Sie, das haben wir schon gesagt. Alle anderen Mittel zeigen Aspekte ihrer Liebe, besondere Auswirkungen ihres mütterlichen Herzens. Aber in Fatima gibt sie das, was sie besitzt, alles, was sie besitzt. Sie gibt ihr Herz selber, nicht nur ein Teil ihres Herzens, nicht nur ein Ausdruck ihrer Liebe, nicht nur eine Herzensbewegung, eine Liebesbewegung, die aus dem Herzen kommt, sondern das Herz selber, ihr eigenes Herz. Schauen Sie, mehr kann sie ja gar nicht geben. Sie hat nun alles gegeben. Und deswegen sagt Schwester Lucia in Bezug auf Fatima, dass Gott nun jetzt die letzten Mittel der Welt gibt, die Gott zur Rettung der Welt gibt. Verstehen Sie? Und es ist sehr wichtig, dass auch in Fatima ganz klar gesagt wird, und das ist ein ganz wichtiger Teil der Botschaft von Fatima, dass unsere liebe Frau in Fatima unsagbare Gnaden und Gunst, Gunsterweisungen denjenigen verspricht, welche ihr Herz andächtig, das ist die Andacht zu ihrem Herzen, ihr Herz andächtig in ihr eigenes nehmen. Ihr Herz annehmen. Nimm mein Herz, sagen wir zur Mutter Gottes. Aber die Mutter Gottes hat lang vorher gesagt, nimm du mein Herz. Nimm es und komm, komm und liebe es, verehre es, nimm es an dich, nimm es in dein Leben. Und dann schiebt die Mutter diese unsagbaren Gnaden. Und auf der anderen Seite kündigt sie denjenigen, welche dieses Herz zurückweisen, furchtbare Strafen an. Das ist nämlich auch Fatima. Nun, es ist ganz klar, diese Gnaden, die unsere liebe Frau von Fatima gegeben wurden, begrenzt sich nicht nur nun auf das individuelle Leben jedes Einzelnen, also auf unsere eigene Heiligung. Das ist ganz klar. Erst einmal, wenn sich jemand aufrichtig anstrengt, die Wünsche der unserer lieben Frau zu erfüllen, dann wird er auch gleich sehen, dass ihm sofort spezielle Gnaden zugeteilt werden, nicht nur für sein Verhältnis mit Gott, zum Beispiel für sein Gebetsleben, sondern oder für sein Tugendleben, sondern insbesondere für seinen Stand, für seinen Lebensstand. Das heißt, in dem Augenblick, wo du dich der Mutter Gottes hingibst, wirst du deine Standespflichten viel besser erfüllen und viel besser arbeiten. Was sind die Standespflichten? Das sind die, die dich eben, die eine Verantwortung geben im mystischen Leib, in der Kirche. Eine Verantwortung geben. Standespflichten heißt, du bist entweder Vater oder Mutter oder Priester oder Ordensschwester. Das ist ein Stand. Und die Pflicht des Standes ist da verbunden. Du musst Priester sein und du musst eben deine Verpflichtungen erfüllen, genauso wie du Vater- und Mutterverpflichtungen erfüllst. Und das denken wir nicht oft genug. Unsere liebe Frau eben verspricht eben, dass in dem Augenblick, wer auch immer du bist, dein Wirken in der Welt und dein Stand, den du hast in der Welt, der wird besonders gesegnet von der Mutter Gottes. Ein schlagendes Beispiel ist von den beiden Präsidenten, die wir da kennen, General Franco und Professor Antonio Salazar. Schauen Sie, das waren sicher persönlich sehr fromme Leute, aber durch ihre Weihe an die Mutter Gottes wurde nicht nur ihr persönliches religiöses Gebetsleben geheiligt und verbessert und vielleicht sogar ihr Familienleben, sondern die wurden die besten Präsidenten, wenn ich so sagen kann, die Europa im 20. Jahrhundert hatten. Das ist das Wichtigste, verstehen Sie? Und das ist es klar. Das sind so wunderbare, bemerkenswerte Beispiele dafür. Schauen Sie, es ist sehr schön zu wissen, dass in dem Augenblick, wo jeder von Ihnen eben sich bemüht, sich der Mutter Gottes so hinzugeben und das unbefleckte Herz in sein ganz persönliches, innerstes, religiöses Leben hineinzubringen, wirst du Papa, viel besserer Papa und du Mama, viel bessere Mama und du Oma, viel bessere Oma und du Opa, viel besserer Opa und du Schwester, viel bessere Schwester und wir Priester, viel bessere Priester. Das ist etwas Wunderbares. Und das ist auch wichtig. Und in dem Augenblick, wo ich ein Chef bin von, oder ein Arbeiter, wirst du sogar besserer Arbeiter in deiner Arbeitsstelle oder Lehrer oder was immer es ist. Sodass eben alles durchdrungen wird von dieser Gegenwart des unbefleckten Herzens. Das ist die Vermittlerin aller Gnaden. Nicht nur die Gnaden für mein persönliches Leben, sondern die Gnaden für meinen Stand. Und dann geht es über weiter und weiter für die Institutionen bis in den Staat und bis Russland, nicht? Und so kann man sagen, in Fatima zeigt uns unsere liebe Frau das, was seit allen Zeiten eben der Traum war. Das Königtum Christi, das soziale Königtum Christi. Ich höre gerade einen Pater Schmidberger, nicht? Sehen Sie, das ist einmalig, nicht? Das hat er, das ist etwas vom Schönsten, was dieser großartige Priester, wenn ich so sage, mein geliebter geistlicher Vater eben uns unerbrochen gepredigt hat. Das ist Jesus Christus, der muss herrschen, nicht nur in der Familie, sondern im Staat, in der Welt und so weiter. Aber dann würde jeder sagen, Mensch, du träumst, das ist heute alles nicht mehr möglich. Das war ja der Grund, warum, das hat ja der Kardinal Ratzinger gesagt, dem Erzbischof Lefebvre, als die Diskussionen waren, die Religionsfreiheit, die kann man heute nicht mehr abschaffen, das kommt nie mehr. Es ist alles vorbei, diese alte Geschichte mit dem Königtum Christi, sozialen Königtum Christi, dass Jesus Christus anerkannt wird im Staat, in den Schulen, überall. Das ist Und das hat man aufgegeben. Und das sind wir selber irgendwo bereit, dabei aufzugeben. Wir sind schon so an diese Laizisierung gewöhnt, dass wir eigentlich merken, das wird nicht nie mehr anders. Deutschland wird nicht mehr katholisch. Europa wird nicht mehr christlich. Das bleibt halt so. Und da bleibt es noch ein paar so letzte Mohikaner, die halt noch ein bisschen von alten Dingen träumen und so irgendwie durch die Welt schleichen, bis sie endlich mal vom Panther zusammengefressen werden. Nicht? So ist es. Nein, schauen Sie, was hier 50 Jahre nach Fatima aufleuchtet ist. Mensch, die Mutter Gottes schafft es, in 50 Jahren zahllose Seelen zu bekehren und zu heiligen. Verstehen Sie? Es ist so wichtig, und die Mutter Gottes beschränkt sich nicht auf die privaten Bereiche, sondern die ganze öffentliche Leben wird wiederhergestellt. Wenigstens für eine kurze Zeit, wenigstens für eine Weile. Aber diese Weile genügt bereits zu zeigen, wozu die Mutter Gottes in der Lage ist, wenn man ihr treu bleibt, wenn man das weiterführt, was in einem ersten Augenblick des Enthusiasmus angefangen worden ist. Siehe Portugal, siehe diese ganzen Pilgerfahrten, verstehen Sie? Institutionen werden plötzlich wieder katholisch, und zwar in Windeseile. Anerkennen als ihre Grundlage die Gebote Gottes und das universale Königtum Jesu Christi. Sehen Sie, und das kann die Mutter Gottes da tun. Das hat sie jetzt getan während dieser ersten 50 Jahre. Was haben wir da noch zu zweifeln? So sehen Sie hier der Triumph der Mutter Gottes. Das Ziel dieses heutigen Tages, verstehen Sie, besteht in einer ganz, ganz einfachen, wenn ich so sagen, Bitte zum Himmel, dass jeder von uns von diesen Exerzitien in einer totalen Überzeugung rausgeht, wer Maria ist und wer sie für mich sein muss. Und hier gibt es keinen Zweifel. Sie ist unsere letzte Rettung, aber nur sie. Und sie kann alles im Windeseilen verändern. Und sie will es tun und sie hat es schon gezeigt. Und in dem Augenblick, wo wir auf sie hören und sie tatsächlich ernst nehmen und zu ihr gehen, da geschieht es zunächst in uns und um uns herum.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen.